Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Umweltfreundlich, biologisch abbaubar, organic, klimaneutral, öko. Klingt gut, oder? Das sind alles so Wörter, die uns KonsumentInnen glauben machen sollen, dass wir mit unserer Kaufentscheidung was zum Klimaschutz beitragen. Und das machen wir natürlich gern. Viel zu oft steckt aber hinter diesem Versprechen rein gar nichts. Greenwashing nennt man das, wenn eine Firma sich grüner macht, als sie es in Wirklichkeit ist. Das Problem ist mittlerweile so groß geworden, dass es jetzt bald ein EU-Gesetz geben soll, das das Ganze verbietet. Auch dieser Begriff Ökostrom ist ganz oft eine Täuschung. Zuletzt hat nicht einmal jeder 10. Anbieter tatsächlich und auch zertifiziert den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützt. Polarstern macht das anders. Der Strom von Polarstern ist zertifiziert durch das Grüner Stromlabel. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern in neue Ökokraftwerke. Aber weil echter Klimaschutz natürlich auch ein anderes Wirtschaften braucht, ist Polarstern darüber hinaus auch ein Social Business, zertifiziert durch B Corp und die Gemeinwohlökonomie. Ihr könnt euch also sicher sein, dass Polarstern es ernst meint mit dem Klimaschutz. Also, wenn euch Nachhaltigkeit wichtig ist und bei euch vielleicht gerade ein Umzug oder sowieso ein Anbieterwechsel ansteht, dann schaut doch auf jeden Fall mal vorbei auf polarstern-energie.de. Mit dem Code Wochendämmerung bekommt ihr dann sogar eine gute von 20 Euro auf eure erste Jahresabrechnung.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. Oktober 2023 mit
Ausländern,
der Ukraine,
Ungarn,
der Slowakei,
dem Rechtsruck,
den USA,
Bankstern,
einem Update aus der EU,
Impfungen,
Schamjaff zu Haiti,
einem Verbrauchertipp,
einer guten Nachricht,
einem TV-Tipp,
einem Limerick der Woche,
dem Börsenticker,
Holger Klein,
Katrin Rönicke, Punkt und Punkt.
Sehr gut.
Der Stimme,
du hast irgendwie nicht aufgepasst.
Mir ist aufgefallen, dass ich mit der Stimme immer oben bleibe, als würde ich eine Frage stellen.
Ja, ist das so?
Ja, das ist so.
Wann ist dir das denn aufgefallen, Holger?
Das ist mir gerade eben aufgefallen.
Mm.
Ich fange mal mit dem Rechtsruck an.
Okay.
Es gibt Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen in Frankreich. Zwei davon heißen Julia Cagé und der andere heißt, den Namen kennst du wahrscheinlich, Thomas Piketty.
Piketty? Mhm.
Die haben ein Buch geschrieben und sagen im Guardian auf Englisch, Europas Rechtsdrift ist nicht in Stein gemeißelt. Wie kommen die da drauf? Die haben sich Daten angesehen und zwar völlig irre. Historische Wahldaten, die bis zur Französischen Revolution zurückgehen.
Nicht schlecht.
Die haben geguckt auf jede Wahl zwischen 1848 und 2022 und auf die wichtigsten Volksabstimmungen zwischen 1793 und 2005. Und zwar haben die sich das angeguckt auf unterster Ebene, nämlich in den 36.000 Gemeinden in Frankreich.
Mhm.
Das ist eine saubreite Datenbasis, würde ich mal sagen.
Und zwei
Dinge haben sie gesehen. Die Wahlbasis der Linken ist stärker, als alle glauben.
Ja, das ist ja immer so.
Sich nach rechts zu orientieren, um die Stimmen der Arbeiterklasse zurückzugewinnen, ist eine politische Sackgasse. Womit sie auch aufräumen, das ist die Erzählung, dass die Wählerschaft der Linken heutzutage nur noch Bobos sind. Also Bobos sind so, ne, so Leute wie wir. Links reden, rechts leben, ne, so Speerspitze der Gentrifizierung, denken wie die Hippies, Kohle machen wie die Yuppies und sowas.
Hm.
Tatsächlich ist es aber so, dass die Arbeiterklasse zu keinem Zeitpunkt in diesem Betrachtungszeitraum nach rechts gerückt ist, sondern rechts gewählt worden ist immer schon von den Wohlhabenderen.
Hm.
Und sie erklären auch, woher das kommt, diese Erzählung, weil nämlich JournalistInnen dazu neigen würden, den Begriff Arbeiterklasse nur auf ArbeiterInnen der Produktion anzuwenden und dabei übersehen, die Supermarktkassiererin, den Kellner, die Reinigungskräfte, die Pflegekräfte, also alles, was so grob Dienstleistung ist, die nämlich seit Jahrzehnten schon wesentlich weniger verdienen, als die Einkommen in der Produktion sind. Und sie fassen zusammen, und da übersetze ich jetzt einfach mal aus dem Englischen, Die französische politische Landschaft kann wie folgt beschrieben werden. Wähler in der Stadt mit niedrigem Einkommen, die in der Regel hauptsächlich Mitarbeiter und Mieter der Dienstleistungsbranche sind, stimmen überwiegend für die Linke, während Wähler der Arbeiter außerhalb der Hauptstädte, die hauptsächlich Arbeiter und Hausbesitzer sind, eher für Parteien der Rechten stimmen. Und weiter geht's, ich zitiere jetzt im Grunde nur noch. Im Gegensatz zu dem, was oft ohne viel empirische Unterstützung behauptet wird, stimmen die Wähler, einschließlich der Wähler der rechtsextremen Rassemblement National, nicht hauptsächlich über Einwanderungsfragen ab. Sozioökonomische Fragen sind die wichtigsten Determinanten der Wahlentscheidungen.
Tja.
Wenn die Arbeiter sich an den rechten Rand bewegt haben, liegt das vor allem daran, dass sie überproportional unter dem globalisierten Handel und der Deindustrialisierung und dem fehlenden Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen gelitten haben. Aus dieser Sicht haben sie sich in den letzten 40 Jahren in Frankreich von der Linken verlassen gefühlt.
Zu Recht.
So.
Das heißt.
Jetzt fragt man sich, kann man daraus Erkenntnisse für andere Länder gewinnen? Und die beiden sagen, ja, kann man. Und daraus folgern sie auch was. Nämlich, und ich zitiere jetzt wieder, in ganz Europa muss die Linke die Wähler davon überzeugen, dass sie einen angemessenen Schutz vor sozialem, steuerlichem und ökologischem Dumping bieten kann, gegebenenfalls durch einseitiges Handeln. Macht es halt und guckt nicht immer auf Umfragen und hör nicht auf die Stimme des Durchschnittsmenschen, weil der in der Regel wirklich keine Ahnung hat. Tatsächlich. Geht's weiter, sind der Mangel an öffentlichen Dienstleistungen in ländlichen Gebieten, die Deindustrialisierung, der ungleiche Zugang zu Eigentum und die zunehmende Ungleichheit alles Probleme, die durch die Umsetzung angemessener Strategien angegangen werden können. Das klingt wie Ostdeutschland.
Ja.
Bonuszitat. Identitätspolitik hingegen neigt nur dazu, zu erhöhten Spannungen und Konflikten in der Gesellschaft zu führen. Und hinten raus nochmal, Parteien und die Medien in westlichen Ländern legen möglicherweise zu viel Wert auf die Migrationspolitik und dabei haben sie aus den Augen verloren, was für die Wähler wichtig ist.
Ja.
Geil, ne?
Ja,
gibt doch Hoffnung. Gibt doch Hoffnung. Jetzt brauchen wir nur noch Parteien und Medien, die sich das durchlesen. Das Buch gibt's gerade nur auf Französisch. Mein Französisch ist dafür zu schlecht und die englische Übersetzung ist für 2024 angekündigt.
Immerhin. Dann ist es vielleicht noch nicht zu spät. Es passt ganz gut, dann ziehe ich meine gute Nachricht vor. Dazu eine gute Nachricht zum Thema Mobilität. Es gab nämlich eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom, der einfach mal so abgefragt hat, hey, würdet ihr, wenn es bessere Angebote gäbe, auf euer Auto verzichten? Und tatsächlich haben 35%, also mehr als jeder Dritte, der diese Umfrage beantwortet hat, gesagt, wenn es besseren öffentlichen Nahverkehr bei mir gäbe, also das betrifft natürlich insbesondere die ländlichen ÖPNV-Angebote, dann würde ich mein Auto abschaffen. Mehr als jeder Dritte. Das heißt, damit könnte man theoretisch ganz schön viel erreichen. Und es waren nur 31%, also weniger, die gesagt haben, sie wollen auf keinen Fall ihr Auto abgeben, unter keinen Umständen. So. Also, auch hier, Politik könnte was tun, ne? Geld in die Hand nehmen und gucken, wie man das Ganze organisieren könnte. Weil ich glaube, wenn auch auf dem Land wirklich mehr als ein Drittel bereit wären, hast du dann nicht schon genug Leute, um diesen ÖPNV auch wirklich vollzumachen? Eigentlich also, musst du das doch hinhauen, oder?
Nein. Weil, was die Politik machen könnte, ist, sie könnte die Angebote verbessern, um zu überprüfen, ob diese Legende davon, dass die Leute ja nur deshalb mit dem Auto fahren, weil die Angebote am ÖPNV nicht gut genug sind, ob diese Legende stimmt. Das ist natürlich eine Erzählung, die wir seit ich denken kann, hören wir diese Erzählung. Ja, ich würde ja, wenn ich eine Alternative hätte.
Ja.
Ob das stimmt, dass die würden, wenn sie eine Alternative hätten, das gilt es zu überprüfen. Das könnten sie natürlich machen und sich, weil es da ja um große Investitionen geht, immerhin auf solche Studien beziehen und sagen, wieso, ihr habt doch gesagt.
Ja, genau. Jetzt zeigt
darum mal. Machen wir das jetzt mal. Wenn es dann hinterher doch nicht klappt, seid ihr die Arschlöcher, aber nicht wir.
Ja, aber versuchen könnte man es ja machen.
Apropos A-Wort. Frag den Staat hat was Schönes veröffentlicht diese Woche, also diese NGO. Es gab vor über 10 Jahren gab es schon mal eine Doku aus dem ZDF, die hieß Beutezug Ost. Darin, wie Westbanken sich an den DDR-Banken frisch gemacht haben. Diese Doku, also die Redaktion, hatte damals einen Bericht des Bundesrechnungshofs vorliegen, den sie nicht veröffentlicht hat und der fast 30 Jahre lang geheim gehalten worden ist. Darum haben sie den nicht veröffentlicht. Frag den Staat hat das Ding diese Woche veröffentlicht. So. Und da kann man dann lesen, was der Trick damals war. Sehr verkürzt jetzt da von mir wiedergegeben. Die Westbanken haben sich billig die Ostbanken kaufen können, weil die ja so schlimm Schulden in den Büchern stehen hatten. Diese schlimmen Schulden aber, das waren Altkreditforderungen, vor allem an Unternehmen, in teilweise mehr als 10-facher Höhe dessen, was die Banken gekostet haben, zu kaufen. Was die DDR-Banken nie gemacht hatten, war, denen die Zinsen zu erhöhen. Was die Westbanken gemacht haben, nachdem die Unternehmen privatisiert worden waren, die Zinsen erhöhen. Und diese hohen Zinsen, die haben vielen DDR-Unternehmen dann das Genick gebrochen. Ich zitiere mal aus dem Bericht, wirklich schöner Satz. Die erhebliche Verteuerung der Kredite für die Endkreditnehmer als Folge der Umstrukturierung des Bankensystems und der Überleitung der Altkredite in das marktwirtschaftliche Bankensystem war deshalb nach Auffassung des Bundesrechnungshofs zumindest teilweise vermeidbar. Und weiter geht's, jetzt kurz festhalten. Es ist nicht auszuschließen, dass mit den dadurch entstandenen finanziellen Belastungen der Endkreditnehmer eine Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Aufbauprozesses in den neuen Bundesländern verbunden war und heute noch ist. Caveat, heute noch ist, bezieht sich auf den Bericht, also Erstellung des Berichts 1995.
Oh, 95, okay.
Aber warum sollte das nicht heute immer noch wehtun? Ne? Ja, ich meine, frag mal im Osten rum, wem das wehgetan hat, dass seine Firma dicht gemacht hat und er weiß ich nicht, ewig auf Stütze oder Leiharbeit oder sonst was war.
Ne? Ja.
Schönes Ding. Hat auch einiges an Seiten, ist so mal wieder die Wochenendlektüre, die ich so mitgebracht habe. Und natürlich auch viel Bundesrechnungshofbericht halt, ne? Witzige Worte, sowas wie Endkreditnehmer halt und so.
Schauen wir in die Ukraine. Normalerweise setze ich das ja an den Anfang, jetzt mal ein bisschen weiter mittig. Was gibt's Neues? In Chorsa im Oblast Kharkiv sind gestern mindestens 51 Menschen bei einem russischen Raketenangriff getötet worden. Viele davon saßen in einem angeblich stets gut besuchten Café und waren entsprechend auch ZivilistInnen. Das bestätigt auch die Ukraine, die sagen, es waren alle getöteten ZivilistInnen. Es war halt auch ein Dorf, also es ist jetzt keine Großstadt oder so gewesen. Bei der BBC wird es sogar nochmal etwas stärker betont, wie zivilistisch das war, sozusagen. Die sagen, dass jede Familie in diesem Dorf betroffen sei. Also aus jeder Familie in diesem Dorf ist quasi jemand gestorben. Beruft sich dabei aber auch auf Angaben des ukrainischen Innenministers. Und was sich dann als zweite schlechte Nachricht diese Woche so ein bisschen gehäuft hat, waren verschiedene Berichte, dass die ukrainische Armee einen Engpass in Sachen Waffen und Munition hätte.
Warten.
Ja, das ist einerseits zu erwarten wegen so Leuten wie unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, also das war auch mit einer der Hauptursachen, warum das immer mitberichtet wurde, weil Scholz sich ja gerade mal wieder quergestellt hat. Es geht da um die Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Taurus an die Ukraine. Die hat da jetzt erstmal vorläufig, also er sagt sie nicht zu, so. Und es ist nicht absehbar, ob das irgendwann kommen wird oder nicht. Er hat wohl Donnerstag gesagt, dass er dieses Nein der Lieferung damit begründen würde, dass er eine Eskalation des Krieges vermeiden will. Mhm. Ja, was im Oktober 2023 wirklich ein irgendwie, weiß ich nicht, das Argument hat so einen Bart, habe ich das Gefühl. So, ich dachte, wir seien da irgendwie drüber hinweg. Mhm. Immerhin in der Ampel ärgern sich jetzt sowohl die Grünen als auch die FDP. Das ist ja auch mal was Neues. Und der Spiegel spekuliert so ein bisschen. Und ich würde mich den aber eigentlich anschließen, dass Scholz das jetzt auch wegen der Landtagswahlen, die wir ja am Wochenende haben in Hessen und in Bayern, die beide sehr wichtig sind. Und vor allem in Hessen tritt ja auch seine Kabinettskollegin Faeser an. Also dass er deswegen gerade so ein bisschen wieder diese komische, keine Eskalation des Kriegskarte spielt. Weil das ja leider, leider in der deutschen Bevölkerung immer noch gut ankommt. Und gerade auch in der SPD gibt es ja sogenannte Pazifisten und auch in der Anhängerschaft, die das wahrscheinlich sogar gut finden dürften. Den Preis zahlen dann halt die Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihrem Leben.
Na, Scholz scheint ja auch, ich habe das nicht weiter verfolgt, weil mich regt das einfach so auf, weil, wie gesagt, ich bin ja Team um jeden Preis. Scholz scheint auch irgendwelche rechtlichen Argumente angeführt zu haben und die Legal Tribune Online nennt das Ausreden.
Also, ja, das ist nicht nur rechtliche, auch irgendwie so, ja, die können das ja gar nicht selber steuern, wo auch Militärexperten wieder so, natürlich können die das selber steuern. Ja, also ja, das sind wohl alles Ausreden, deswegen habe ich die jetzt auch hier gar nicht weiter aufgeführt, weil ich die gar nicht weiter perpetuieren wollte.
Die Ukrainer können die Waffen nicht selber programmieren und die Afrikaner können mit den die wissen ja gar nichts anzufangen mit den Kunstschätzen, die wir ihnen geklaut haben.
Ne? Oh Gott, ja, jetzt wirst du wieder sehr zynisch.
Nu, das ist doch genau das ist aber doch am Ende ist das doch genau das gleiche Motiv, solche Argumente. Ja, diese Vukofanten da im Ausland, die sind ja alle dumm und essen von der Straße und sowas alles. Ja. Das ist so eine ganz komische Haltung, die sich bei uns sehr, sehr, sehr tief eingegraben hat über die Jahrzehnte.
Ja, voll. Das stimmt schon. Das stimmt wirklich. Naja, immerhin, also kleiner Lichtblick, Scholz hat bei einem Treffen mit Zelensky der Ukraine zugesagt, dass sie noch ein Luftabwehrsystem vom Typ Patriot bekommen. Und das ist auch sehr wichtig, weil die Ukraine momentan sagt, ja, sie brauchen vor allem bei der Luftabwehr noch mehr Unterstützung, weil sie einfach die ganze Zeit angegriffen werden. Sie hier dieser Angriff gestern in Chorsa. Also ein bisschen was gibt, aber generell sieht es momentan eben sehr eng aus. Ein NATO-Sprecher hat gegenüber der BBC gesagt, dass sie einen großen Engpass sehen, also sowohl bei der eigenen Rüstungsproduktion in den NATO-Ländern, als auch was jetzt die Zusagen der Verbündeten angeht. Auf meiner Themenliste heute stehen noch USA und Slowakei, weil es da zwei sehr große politische Veränderungen gab seit letzter Woche. Und das sind zum Beispiel dann auch Länder, die da betroffen von sind, gerade ganz aktuell. Also, dass sie gesagt haben oder dass es jetzt so aussieht, als würden sie die Unterstützung der Ukraine vorerst stoppen oder vielleicht sogar komplett auf Eis legen. Und das, während die USA oder das US-Militär gerade sagt, okay, es gibt jetzt vielleicht noch 6 bis 8 Wochen, in denen das Wetter in der Ukraine so ist, dass die Ukraine ihre Gegenoffensive weiter durchziehen kann. Danach ist wieder Winterpause. Und aus dem letzten Winter wissen wir ja, dass das von der russischen Seite dazu genutzt werden wird, eben die Stellungen wieder zu verstärken. Und dann wird es wieder schwierig sein, im nächsten Frühjahr weiterzukommen und so weiter und so fort. Also es ist auch militärisch wichtig, dass wir dieses Jahr noch so viel wie möglich, also ich sage schon dass die Ukraine dieses Jahr so viel wie möglich erreicht, aber auch politisch, weil ja nächstes Jahr auch in den USA Präsidentschaftswahlen sind. Also das ist alles sehr, sehr wackelig momentan.
Und Russland läuft sich ja jetzt auch noch weiter warm zusammen mit Vucic an der Grenze zum Kosovo.
Ja.
Da muss man auch ein bisschen unter verschärfter Beobachtung halten, da diesen Aufmarsch, den die da exerzieren. Es würde mich nicht wundern, wenn es da auch nochmal knallen würde.
Ja, insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir uns darauf einstellen müssen als EU. Also wir wuppen tatsächlich schon den Löwenanteil an Ukraine-Unterstützung. Also ich hatte nochmal geguckt beim IFW in Kiel, dass wir geben doppelt so viel Unterstützung an die Ukraine wie die USA.
Ja, ist ja schön, wenn man sich Taurus einfach irgendwo im Laden kaufen könnte.
Genau, das ist auch so ein Appell des NATO-Sprechers gewesen, also sowohl an die Regierungen als auch an die Unternehmen, diese Produktion auch wirklich jetzt mal hochzufahren. Also wirklich auch aktiv zu sagen, gut, wir tun jetzt alles, was wir können. Er hat natürlich auch nochmal das 2% hier angemahnt, ja, mit Blick auf die EU vor allem. Aber was wir echt uns darauf einstellen müssen, ist, ich meine, die größten Unterstützer in der EU sind Großbritannien, Norwegen, Deutschland, Frankreich. Wir sind gar nicht so schlecht, aber dass wir eventuell auffangen müssen, was die USA als Lücke hinterlassen werden. Und das sind immerhin 50% Steigerung.
Darauf sind wir ja nicht mal ansatzweise vorbereitet. Also weder finanziell noch was Ausrüstung angeht.
Ja, ja.
Das ist ja die Katastrophe. Und irgendwie, das vom ersten Tag an im Februar 22 sagen ExpertInnen das, Leute, rüstet mal auf hier, weil das wird eng im Zweifelsfall.
Ja, Zeitenwende, bla bla bla. Ne?
Genau, es scheint nichts zu passieren.
Naja, jedenfalls ist der ukrainische Präsident auch gerade so ein bisschen auf Tour. Er war diese Woche in den USA und in Kanada. Dann war er beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Spanien. Und ich vermute mal, der ist gerade so ein Fundraiser für die Ukraine. Also der reist durch die Welt und sagt den Leuten, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Bitte helft. So. Mhm. Aber es ist schon echt knapp momentan.
Was, wo du sagst, die Europäische Union würde viel bezahlen. Die würden ja sogar noch ein bisschen mehr bezahlen wollen. Dazu brauchen sie aber Geld. Und damit komme ich zu Ungarn. Ungarn hat ja Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit. Das haben wir hier oft genug schon besprochen. Pressefreiheit, Korruption, Demokratieabbau, Menschenrechte, you name it. So, jetzt hatte vor einem Jahr die EU um die 30 Milliarden Euro waren das eingefroren, die eigentlich für Ungarn bestimmt gewesen wären, um das Land zu zwingen, sich an EU-Rechtsstaatsnormen zu halten. Im Mai dieses Jahres hat Ungarn eine Justizreform gemacht. Die ist damals sogar wohlwollend aufgenommen worden in Brüssel. Da haben sie beschlossen, dass ungarische Richter sich wieder an den Europäischen Gerichtshof wenden dürfen. Ob was der EuGH sagt, dann befolgt werden muss, weiß ich nicht. Ist noch nicht passiert. Also die EU, die würde gerade gerne ihren Haushalt vergrößern. Natürlich auch, um der Ukraine besser gegen die Russen helfen zu können. Das Problem ist, der Haushalt muss einstimmig beschlossen werden. Und wer blockiert?
Ungarn.
Und damit schlägt Orban natürlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal ist Ungarn ja sowieso sowas wie die fünfte Kolonne Russlands in der EU. Solange die also die EU blockieren, ist das Spiel für die Russen leichter. Und außerdem braucht Orban unbedingt die Kohle, um weiter schön Präsentkörbe verteilen zu können und sich so seine Macht zu sichern. So, und diese Woche meldet dann die Financial Times, dass die Europäische Kommission sich darauf vorbereiten würde, 13 Milliarden von diesem Geld für Ungarn freizugeben. Da ist jetzt nicht nur ein Schelm, wer Böses dabei denkt, sondern die Financial Times hat mit ein paar EU-Beamten gesprochen, die genau das bestätigen, was wir Schelme nur zu denken wagen. Nämlich? Erpressung lohnt sich.
Ja.
Oder wie die Financial Times schreibt, die Beamten sagen, dass, Zitat, dass die Auszahlung teilweise durch den Wunsch beeinflusst wurde, Orbans Unterstützung für die Haushaltserhöhung zu sichern. Was clever ist, ne? Weil Orban spielt mit dem Leben der Ukraine, muss das aber gar nicht zugeben, weil für ihn geht es nur um den EU-Haushalt. Und was hat der schon mit der Ukraine zu tun? Ja, also auch ohne den Überfall auf die Ukraine gäbe es den Streit zwischen der EU und Ungarn ja trotzdem. Ja, und darum kann Orban sich Menschen sagen, sie sind damit überhaupt nicht so, ne, auch selbst wenn die Ukraine EU-Mitglied wäre, hätten wir diesen Streit mit Brüssel. Also nun, und jetzt werden halt zufälligerweise Hilfen aus dem Geld bezahlt, das die EU braucht. Und wer sich jetzt fragt, was ist denn eigentlich eine fünfte Kolonne? Das ist so ein Begriff, den benutzen wir immer so gerne, ist mir aufgefallen.
Du benutzt den gerne. Ich frage mich jedes Mal, wenn du den Begriff benutzt.
Du fragst dich das jedes Mal, warum fragst du denn dann nicht?
Ich denke so, wahrscheinlich bin ich die einzige Dumme, die das nicht weiß.
Ja. Genau. Kinski hat dich gemeint, als er sagte.
Genau.
So.
Ja?
Der Begriff kommt aus dem Spanischen Bürgerkrieg 1936. Franco und so, ne? Die Faschonationalisten unter Franco haben damals die republikanische demokratische Regierung angegriffen, mit freundlicher Hilfe von Italien und Deutschland. Und damals war Spanien sozusagen geteilt. Ja? Also Franco hat nicht sofort das ganze Land unter Kontrolle gehabt, sondern gab einen Teil, den haben die Faschisten kontrolliert, einen anderen Teil haben die Republikaner kontrolliert. Und da gab es einen General, ich könnte auch nachschlagen, wie der heißt, habe ich vergessen, und der hat gesagt, er würde vier Kolonnen, also ne, Truppen, wir erinnern uns dran, 50 Kilometer Stau vor Kiew, er würde vier Kolonnen gegen Madrid führen, um diese Stadt einzunehmen. Und jetzt kommt's. Den Angriff starten würde aber seine fünfte Kolonne. Und das waren eben diejenigen Anhänger Francos, die sowieso schon in Madrid gelebt haben. Also sowas wie Schläfer, bloß halt sichtbar, weil die haben sich ja nicht versteckt. Daher kommt der Begriff fünfte Kolonne. Gern geschehen.
Vielen Dank dafür. Orban, gutes Stichwort, dann mache ich gleich weiter. Die Orbanisierung droht der Slowakei, sagt die Taz diese Woche. Und zwar hat die Slowakei gewählt, ein neues Parlament, und gewonnen hat die Partei des früheren Ministerpräsidenten Robert Fico. Die Partei heißt Smer, das ist auf Deutsch ungefähr Richtung slowakische Sozialdemokratie. Was so klingt, als sei es eine linke Partei, aber komme ich gleich noch zu, ist es nämlich nicht.
Die SPD ist ja auch keine linke Partei.
Ist aber bestimmt linker als diese Partei.
Gut, ja, das kann sein.
Jedenfalls musste deswegen dann die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová Fico beauftragen, eine neue Regierung zu bilden, weil eben seine Partei die größte nach dieser Wahl war. Er hat 23%, das heißt, er muss auch noch jemanden finden, der mit ihm mitregieren möchte und wird sich diese Leute jetzt sicherlich suchen. Ich vermute eher im rechten Lager, aber dazu gleich noch mehr. Fico hat eine relativ lange Geschichte, was russlandfreundliche Positionen angeht. Deswegen auch Urbanisierung, also er hat so ziemlich viele Parallelen wirklich mit Viktor Orban. Er hat schon 2008 im Kaukasuskrieg von einer georgischen Aggression gesprochen und damit letztendlich eigentlich Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Und nach der Annexion der Krim hat er die europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland kritisiert. Also er hat damals zwar noch so alles mitgetragen, was die EU beschlossen hat, aber machen diese Leute ja auch gerne mal oft, dass sie dann in den eigenen Zeitungen, Medien, im Fernsehen sagen, das ist alles doof und bringt überhaupt nichts. So, und was ihn auch nicht gerade sympathisch macht, ist, dass er Journalisten hasst.
Natürlich.
Die Medienlandschaft umzubauen war eines seiner großen Ziele, als er Ministerpräsident war zuletzt. Er hasst Geflüchtete wahrscheinlich noch mehr als Journalisten und am meisten hasst er muslimische Geflüchtete oder muslimische Migranten. Er hat nämlich nach den Terroranschlägen damals in Paris angekündigt, dass er jeden Moslem innerhalb der Slowakei überwachen will. So. Mhm. Und jetzt kommt's, die Welt nennt so einen Politiker Linkspopulist.
Die Welt, ja. Natürlich.
Wieso denkst du?
Darum lese ich das Bumsblatt nicht. Das
ja, ich bin nur zufällig über die Überschrift gestolpert, als ich so ein bisschen recherchiert habe zu ihm. Also ich habe das auch nicht gelesen, was dann da dahinter stand, aber in der Überschrift stand schon Linkspopulist. Und ich so dachte, okay, naja. Und natürlich dann 2022, als die russische Invasion auf die gesamte Ukraine im Februar begonnen hat, da war er dann nicht mehr Ministerpräsident. Und dann, da hat die Slowakei, die auf jeden Fall auf der Seite der Ukraine stand, bisher zumindest, da hat die Slowakei mit den USA ein Abkommen diskutiert. Da ging es um die Stationierung von US-Soldaten auf slowakischem Boden und Fico hat sich dann mit verschiedenen rechtsextremen Splitterparteien verbündet und die Regierungspolitiker als Vaterlandsverräter bezeichnet, weil sie eben dieses Abkommen da verhandelt haben. Das wurde dann auch tatsächlich beschlossen. So. Und der Wahlkampf, den er jetzt gemacht hat vor der Wahl, bevor er seine Partei dann leider tatsächlich gewonnen hat, da hat er sehr stark die Position vertreten, dass die Unterstützung der Slowakei für die Ukraine enden muss und dass die Slowakei an sich selbst denken muss. Schöne Parallele auch zu den USA, komme ich nachher noch dazu.
Ich frage mich bei sowas immer, was glauben die denn eigentlich, was angesichts des russischen Imperialismus passiert, wenn die Ukraine fallen sollte. Ja. Wer sollen die Polen und Rumänien, die Slowakei und Ungarn verteidigen oder was?
Vermutlich, also, ja. Oder Ungarn und Slowakei schließen sich halt freiwillig an. Also das ist ja
schließen sich freiwillig an, genau, und greifen dann von innen heraus Rumänien und Polen an. Ja.
Option, ne? Also die Frage ist ja immer nur, wer gibt solchen Leuten? Und er hat auch so ein Korruptionsding an der Hacke eigentlich. Da er aber noch Politiker war, genoss er die ganze Zeit Immunität. Das heißt, es konnte auch nicht weiter aufgeklärt werden. Aber eigentlich hat er auch noch ein Ding wegen Steuerhinterziehung und Korruption an der Backe. Also diese Typen sind ja alle gleich. Wer gibt das meiste Geld? Das Lied singen sie halt, ne?
Aber dass die Wählerschaft solcher Leute, die irritiert mich halt auch so stark, weil, also ich kann es ja noch verstehen, wenn du hier in Deutschland sitzt und denkst, am deutschen Wesen muss die Welt gehen, wir sind sowieso die Besten und die Stärksten und von irgendeiner höheren Macht aus der Welt oder sowas. Aber doch nicht, wenn du schon mal unter russischer Fuchtel gestanden hast.
Ja gut, offensichtlich gerade in Ostdeutschland doch. Naja, wie gesagt, also aber er muss jetzt erstmal Leute finden, die mit ihm regieren wollen. Und dann habe ich auch nochmal geschaut, also wenn sie wirklich die Unterstützung für die Ukraine beenden würden. Im Moment ist sie gestoppt, weil die Präsidentin gesagt hat, so die militärische Unterstützung der Ukraine hat momentan kein politisches Mandat sozusagen. Also die Regierung, die davor war, die wurde ja abgesetzt. Das heißt, die sind nicht mehr... Das ist nicht mehr gültig. Und die neue Regierung wird es wahrscheinlich, also wenn es denn wirklich unter Fico dann eine Regierung sein wird, wird es wahrscheinlich auch nicht neu beschließen. Deswegen ist jetzt erstmal kurz ein Stopp. Ich habe dann dabei nachgeguckt, in dem Ranking des IFWK ist die Slowakei auf Rang 19 der UnterstützerInnen. Also sie sind nicht die Wichtigsten. Und wahrscheinlich wird Sophie auch erstmal gar nicht wegfallen, da die schon durch verschiedene Ringtausche und so sehr viel abgegeben haben, was sie abgeben konnten. Aber Rang 19 ist auch nicht nichts, ne? Trotzdem. Aber mal gucken.
Aber das ist ja trotzdem ein ganz, also ich finde das ein etwas irritierendes Politikverständnis. Naja, nee, wir hatten Wahlen und alles, was die vorherige Regierung beschlossen hat, und sei es nur auf dem Verordnungswege, ist ungültig durch eine Wahl. Das finde ich äußerst fragwürdig.
Ich habe es nicht so verstanden, dass es ungültig ist durch die Wahl, sondern ich suche nochmal den Wortlaut raus. Ja. Die derzeitige geschäftsführende Regierung besitzen nur begrenzte Befugnisse, da sie im Juni eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren hat. Das kommt damit dazu.
Okay, dann mag sein, dass sie dann nichts mehr neu beschließen kann, aber mir kommt das komisch vor. Aber ich bin auch kein Verfassungsrechtler.
Also sie selber hat dann nochmal betont, sie ist persönlich für die Unterstützung der Ukraine mit Waffen, ja, ja. Und betrachtet das auch als nötig, aber ja, so rein strukturell. Komisch. Müsste sie das jetzt beenden.
Klingt keine komisch. Ahnung. Vielleicht haben wir in der Hörerschaft jemanden, der oder die sich damit auskennt und mir das mal erklären kann in den Kommentaren auf wochendämmerung.de.
Vielen Dank, Holger.
Ja, dann bleiben wir doch im Ausland. Dann bleiben wir doch im Ausland, beziehungsweise beim Ausländer. Die Ausländer-Raus-Wochen gehen natürlich weiter.
Hier sind bei uns ja auch noch Wahlen.
Stimmt. Ich fange mal an mit der EU. Die EU-Staaten haben sich auf eine sogenannte Asylkrisenverordnung geeinigt. Ich glaube, es hat jeder mitgekriegt, jeder hat es gelesen oder gehört oder gesehen. Ich zähle jetzt nicht auf, was drinsteht, weil das steht gerade in jeder Zeitung, wird in jeder Sendung besprochen. Was ich viel interessanter finde, ist, was Menschen dazu zu sagen haben, die wirklich Ahnung von der Sache haben, zum Beispiel Migrationsforscher, also Menschen, die nicht glauben, darauf angewiesen zu sein, dass sie wiedergewählt werden. Und da gibt es zum Beispiel Maximilian Pichel, der sagt im Taz-Interview, besser keine Reform als diese Reform. Und Gerald Knaus, den hatten wir ja auch schon mal zu Gast, der hat dem Deutschlandfunk gesagt.
Es wird nicht weniger irreguläre Migration geben, es wird nicht weniger Tote geben, es wird nicht mehr Solidarität geben. Wer wissen will, warum, der muss sich einfach nur fragen, nehmen wir an, die Reform wäre schon in Kraft. Was wäre im letzten Jahr oder in diesem Jahr in Italien anders gewesen? Und dann erkennt man sehr, sehr schnell
nichts.
Nehmen wir dieses Jahr. Wir haben in diesem Jahr bis jetzt ungefähr ein Viertel aller Ankommenden in Italien aus zwei Ländern, Guinea und der Elfenbeinküste. Die kamen mit Booten aus, vor allem aus Tunesien nach Italien. Und jetzt nehmen wir an, es gibt ein verpflichtendes Grenzverfahren für diese Menschen. Also Italien müsste in 12 Wochen diese Menschen irgendwo in einem Zentrum haben. Und die Italiener würden das tun, wissen aber natürlich, dass sie in diesem Jahr und im letzten Jahr und in den Jahren davor niemals irgendwen nach Guinea je zurückgebracht haben. Also diese Verfahren in 12 Wochen würden damit enden, dass die meisten abgelehnt würden, aber die Menschen bleiben in Italien.
Ja.
Und jetzt gibt es in einer Krisensituation die Möglichkeit für Italien, zu sagen, wir können noch mehr Menschen in dieses verpflichtende Grenzverfahren hineinnehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, wir setzen das verpflichtende Grenzverfahren aus. Also wird Italien natürlich das Zweite wählen. Das heißt, die 30.000 können irgendwo in Italien ein Grenzverfahren haben. Es muss nicht an der Grenze sein. Sie können sich dadurch natürlich auch auf den Weg nach Frankreich machen, so wie heute. Und so gesehen wird man sehr, sehr schnell erkennen, dass diese gesamte Reform, bei der die größten und schärfsten Anschuldigungen von allen Seiten, das schärfere Asylrecht, endlich haben wir ein Mittel, die Schlepper zu besiegen. All diese Erwartungen von rechts und links werden durch diese Reform, wenn man nur kurz nachdenkt, nicht erfüllt werden.
Die Tonstörungen sind nicht von uns, die sind vom Deutschlandfunk. Das ist auch, ich habe es stark gekürzt, hat man vielleicht auch an einigen Stellen gehört, ist ungefähr 3-mal so lang gewesen, das Interview, was immer noch ein bisschen kurz ist. Der Interviewer hat Knaus natürlich auch gefragt, was kann man denn stattdessen machen und was sollte man stattdessen machen, und ja, abgesehen davon, wie ich immer sage, die Kommunen vielleicht mal hinreichend auszustatten, können wir uns alle anhören, was Knaus da für Vorschläge hat, und zwar in der Wochendämmerung vom März, da haben wir ja länger mit Gerald Knaus gesprochen, wobei ich mir immer noch unsicher bin, ob sich die Vorschläge umsetzen lassen, weil man dazu immer auch mit Arschgesichtern verhandeln muss. Und wenn die sagen, nö, dann stehen wir da, weil die Arschgesichter werden ja von den Arschgesichtern in ihren Ländern gewählt irgendwie. Also müssen wir zurück in Kommunen.
Ja.
Also müssen wir zurück zu den Kommunen. Und in den 3 Jahrzehnten, das ist, was mich auch gerade wieder so irre macht, in den 3 Jahrzehnten, mindestens 3 Jahrzehnten, in denen wir so getan haben, als könne das Problem gelöst werden, indem wir Menschen scheiße behandeln, da hätten wir die Kommunen ertüchtigen können. Und da bin ich jetzt wieder bei Piketty und Cagé. Ja. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich kein Problem mit Nazis, sondern nur noch mit Neidern. Und Neider sind wesentlich leichter einzuhegen als Nazis. Weiter gehen die Ausländer-Rauswochen mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, den ich persönlich ja spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine für unerträglich halte, als Bundespräsident allemal. Und zum Thema Migration hat er in einem Tagesthemen-Interview diese Woche implizit die Genfer Flüchtlingskonvention in Frage gestellt, weil die nämlich eins genau nicht machen soll, Migrationsbewegungen steuern. Ja. Außerdem hat er Artikel 1 des Grundgesetzes verhandelbar gestellt. Da steht in Artikel 1, für alle nochmal zum Nachlesen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde bestimmter Menschen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen.
Jedes Menschen.
Nicht jedes Menschen, des Menschen.
Ja, des Menschen an sich.
Des Menschen. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Das heißt, jeder Mensch, der hier ist, also der unter deutscher staatlicher Gewalt existiert, hat diese Würde. So.
Ja.
Und das ist nicht verhandelbar. Ja. Gesagt hat er den üblichen Scheinlösungsschwumpf. Es braucht eine Begrenzung der Zugänge. Ab dem wievielten die Ersten dann an den Grenzen verslammt werden oder ob die direkt im Mittelmeer ertränkt werden oder sowas, hat er nicht gesagt. Das will er der Politik überlassen. Er nennt das ein bisschen anders. Natürlich nennt er es Kontrollen an den Außengrenzen. Dass mich niemand falsch versteht jetzt hier. Man kann das diskutieren. Ja? Ich finde das scheiße, aber man kann das diskutieren und ich habe damit zu leben, denn ich bin Republikaner und Demokrat. Ein Bundespräsident aber, der sollte das auf gar keinen Fall überhaupt nur diskutieren können, geschweige denn dürfen. Der ist nämlich einer höheren Sache verpflichtet. Der ist ein Würdenträger des Humanismus. Ja? Und von so jemandem erwarte ich einen Hinweis darauf, dass diese Diskussion uns wegführen kann oder längst weggeführt hat, von Menschenrechten und von Grundrechten.
Ja.
Und ich erwarte mindestens einen Hinweis darauf von so einem Amt, dass das Problem nicht heißt Menschen, sondern dass das Problem vielmehr unser strukturelles Versagen im inländischen Umgang mit eben diesen Menschen ist. Und dass die Lösung des Problems vielleicht genau dort verborgen liegen könnte und eben nicht Zurückweisung bedeutet. Es gibt einen sehr schönen Rant. Ich habe das gesehen, das Interview, und habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und niemand hat sich, also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand drüber sich groß Gedanken gemacht hätte oder beschwert hätte, außer Samira El-Wassil, stabile Humanistin, die hat einen sehr, sehr langen Rant in den Spiegel geschrieben, Verzeihung, eine Kolumne, und sie endet mit den Worten: Wozu brauchen wir einen Bundespräsidenten, wenn er nicht einmal vermag, das bisschen Humanismus-Inszenierung zusammenzukratzen, welche das Bundesverfassungsgericht dem Amt zuschreibt? Welche politische und gesellschaftliche Notwendigkeit gibt es für jemanden, der präsidial lächelt und winkt und es zugleich im Falle von Steinmeier bis heute nicht geschafft hat, sich bei dem ehemaligen Guantanamo-Häftling Murat Kurnaz zu entschuldigen, der mehrere Jahre unschuldig und ohne Anklage im US-Gefangenenlager auf Kuba saß und gefoltert wurde? Man muss es immer wieder wiederholen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses Amt ist es nicht. Was Steinmeier gesagt hat, ist würdelos. Und dem schließe ich mich an. Noch ein Literaturtipp dazu. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat was ganz Praktisches gemacht, und zwar eine Handreichung geschrieben. 10 Punkte. Und zwar genau die 10 Punkte, die in dieser leidigen wirklich Debatte immer wieder genannt werden. Und hat jeweils erklärt, was damit gemeint ist. Also wörtlich gemeint ist jetzt nicht, was verschleiert werden soll. Durch so Sätze wie zum Beispiel, wir brauchen eine Obergrenze, wir müssen Anreize senken, wir müssen die europäischen Außengrenzen schützen, da war es wieder. Wir sollten Asylverfahren in Drittstaaten auslagern. Also 10 Punkte, einfach so eine Überschrift und darunter zusammengefasst, so knapp wie möglich, was die Inhalte hinter diesen Forderungen sind, also auf Basis welcher Daten oder Philosophien oder Gedanken da argumentiert wird. Und was man kann, wenn man sich ein bisschen Muße nimmt, ist, man kann letztlich zwischen den Zeilen lesen, was da weniger datengetrieben ist und viel mehr ideologiegetrieben. Vorausgesetzt, man nimmt sich die Muße und achtet beim Lesen drauf, was nicht in den Erklärungen steht.
Schauen wir in die USA. Ich habe es eben schon gesagt, die Ukraine-Unterstützung durch die USA. Eigentlich wollte ich sagen, steht auf wackeligen Füßen, aber im Moment ist sie tatsächlich gestoppt. Also zumindest die neue Unterstützung. Deswegen lohnt es sich zu schauen, was eigentlich da passiert ist. Wir hatten es schon mal in der Vergangenheit. Es drohte nämlich ein sogenannter Government Shutdown, also eine Stilllegung der Regierung, also der Bundesregierung der USA. Die US-Regierung, derzeit unter Joe Biden, wird ja, weil Gewaltenteilung kontrolliert, und in den USA ist der Kongress diese Kontrollinstanz, und weil es ein Zweikammernsystem ist, besteht es eben aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. So, und wenn sich diese beiden Kammern und der Präsident nicht einig werden können in sowas wie zum Beispiel der Haushalt fürs kommende Jahr, dann gibt es so einen Shutdown. Und wir haben das tatsächlich ja schon mal erlebt. Gab es schon öfter. Es gibt eine Liste.
Ich habe gerade das Gefühl, dass wir wieder jedes Jahr drüber sprechen.
Nee, also der droht quasi immer, das schon. Ja. Und vor allem droht er dann, wenn in eine der beiden Kammern mehr, also die Mehrheit der anderen Partei gehört, also nicht der Regierungspartei, sondern der anderen Partei, ist ja ein Zwei-Parteien-System, dann droht es eigentlich immer so ein bisschen. Und unter Donald Trump gab es 2018, 2019 einen solchen Shutdown. Das war wohl auch der längste in der Geschichte bisher, 35 Tage. Da haben nämlich die Demokraten die Republikaner blockiert, weil Trump wollte, wir erinnern uns, die berüchtigte Mauer zwischen den USA und Mexiko bauen. Und
zwar, aber das sollte doch Mexiko bezahlen. Warum blockierten die dann den US-Haushalt? Das verstehe ich jetzt aber nicht.
Ja, naja, er wollte es halt doch mit staatlichen Mitteln der USA bauen. So, und da haben ihm die Demokraten eben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt umgekehrter Fall, demokratischer Präsident, und das Repräsentantenhaus wird dominiert von den Republikanern. Es drohte wieder ein Shutdown, und dann hat der Sprecher des Repräsentantenhauses, inzwischen der Ex-Sprecher, Kevin McCarthy, ein Republikaner, versucht es irgendwie zu verhindern. Der ist das anscheinend gewesen, was man so als Patrioten bezeichnen könnte, dem daran gelegen ist, dass die USA funktionsfähig sind. Deswegen hat er mit allen gesprochen, sagt er zumindest, und einen Kompromiss erarbeitet, dem immerhin 126 Republikaner zustimmen konnten, aber 90 auch nicht. Und das war dann schon so ein Zeichen von, oh, 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 ne? Es wird schwierig für ihn. Er ist auch Anfang des Jahres, ich weiß nicht mehr, wie viele Wahlrunden er gebraucht hat, bis er gewählt worden ist, aber ich glaube, da hatten wir auch schon.
Heide Simonis kann es nicht gewesen sein.
Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. So, also McCarthy hat im Grunde seinen Job gemacht, und in anderen Zeiten wäre er vielleicht dafür auch ordentlich gefeiert worden, ne? Weil das ist halt wirklich patriotisch, dieses Land am Laufen zu halten, sagt er auch so. Es ist doch wichtig, dass unsere Truppen irgendwie versorgt werden. Das fängt ja alles damit dran. So. Und also egal, welche Partei man ist, es ist doch gut, wenn man es schafft, dass eben dieser Shutdown verhindert wird. Zum Opfer fiel dem Ganzen aber die Ukraine. Tatsächlich beinhaltete der Kompromiss, dass die Mitte erstmal eingefroren sind. Das heißt, neue Militärhilfen sind gestoppt. Joe Biden hatte im August gefordert, dass 24 Milliarden neue Militärhilfen bewilligt werden müssten. Es gab eben dann eine Gesetzesvorlage. Das ist eben nicht drin gewesen in diesem Kompromiss. Vergangenen Freitag hat dann das US-Militär den Kongress darauf hingewiesen, dass die bisher bewilligten Hilfen quasi aufgebraucht sind, also fast aufgebraucht sind. Das heißt, hier wird eine Lücke entstehen, und das ist schon mal ziemlich schlecht. Und jetzt gucken alle, okay, was können wir machen? Also es ist noch nicht ganz so, dass die Republikaner Anti-Ukraine sind. Also nicht alle Republikaner sind Anti-Ukraine, aber die Stimmen, die sagen, lasst uns doch das Geld lieber für uns verwenden, also Make America Great Again, diese Hardliner, die gewinnen an Fahrt, und die sagen halt, wir könnten ja auch dieses Geld nehmen und in die US-Südgrenze gegen Mexiko investieren. Ja. Da ist sie wieder, ja, die Mauer. Noch haben die Leute keine Mehrheit, deswegen wird jetzt gerade zwischen Republikanern und Demokraten im Haus darum gerungen, einen Gesetzesvorschlag zu erarbeiten, der dann hoffentlich eine neue Runde Ukraine-Unterstützung, also Milliarden für die Ukraine, bewilligen wird. wann das kommt und wie viel das dann wird, also das werden dann wahrscheinlich nicht die 24 Milliarden werden, die Joe Biden gefordert hatte, das steht momentan in den Sternen. Also die Ukraine ist sozusagen das erste Opfer dieser ganzen Geschichte und das zweite Opfer ist Kevin McCarthy dann selbst, der von seiner Partei am Dienstag die Quittung bekam für sein Verhalten. Er wurde dann nämlich als Sprecher des Repräsentantenhauses abgesetzt und jetzt muss ein neuer Sprecher gesucht werden und jetzt kommt's. Es gibt diverse mögliche Nachfolger und einer davon ist Donald Trump. Ich habe es zuerst nicht glauben können, aber tatsächlich.
Muss man da nicht Abgeordneter zu sein? Ist der Abgeordneter?
Anscheinend nicht. Also er meinte, er würde das Ganze dann auch übergangsweise machen und er wurde gefragt und tatsächlich ist sein Hut jetzt im Ring und es ist alles.
Das ist doch Quatsch. Das kann überhaupt nicht sein. Also. Ich bin noch weniger amerikanischer Verfassungsrechtler, aber es kann überhaupt nicht sein, dass Sprecher des Repräsentantenhauses, muss das nicht ein Abgeordneter sein? Also muss der nicht Mitglied des Repräsentantenhauses sein?
Faktencheck an der Stelle. Jedenfalls, die anderen Kandidaten sind auch nicht besser. Da empfehle ich die Historikerin und USA-Expertin Annika Brockschmidt zu. Die verfolgt das Ganze ja immer sehr, man muss schon fast sagen, masochistisch eigentlich, weil sie sich wirklich, egal was Schlimmes passiert, sie guckt sich das alles ganz genau an. Die ist, egal, wo ihr in den sozialen Medien unterwegs seid, dort wahrscheinlich auch. Also Mastodon, Blue Sky, ihr werdet sie finden. Und ihre tieferen Analysen, die kann man sich bei Patreon kaufen. Und das kostet zwar ein bisschen, aber das lohnt sich eigentlich für alle, die sich in Bezug auf was passiert gerade wieder Schreckliches in den USA auf den Laufenden halten wollen. Und ich finde in der Ukraine, also wie jetzt eben die Ukraine ja so ein Spielball geworden ist zwischen Republikanern und Demokraten, sieht man ganz gut, warum das eventuell wichtig ist, da ein Auge drauf zu haben.
Währenddessen habe ich einen Blick in die allwissende Müllhalde geworfen. Obwohl es nicht von der Verfassung verlangt wird, war der Sprecher bisher immer ein Mitglied des Repräsentantenhauses.
Aber es ist nicht von der Verfassung verlangt.
Genau. Ach, wär doch lustig. Das wäre doch lustig. Entschuldigung.
Es hat neulich auch jemand gefragt, warum wir so wenig über Donald Trump berichten, obwohl der so viele Verfahren hat.
Weil es ein Scheißthema ist.
Obwohl der gerade so viele Verfahren an der Backe hat. Ich habe dann nur gesagt, sobald es ein schlagkräftiges Urteil gibt, werdet ihr es sicherlich in der Wochendämmerung hören. Aber ja, läuft ja alles noch.
Ja, wenn der Typ ans Kreuz genagelt wird.
Genau, dann machen wir ja noch eine Flasche Sekt auf.
Dann nennen wir eine Kirche nach ihm. So, es folgt ein Verbrauchertipp und zwar für die KraftradfahrerInnen unter unseren HörerInnen. Es wird ein bisschen nerdig jetzt am Anfang. Also, es geht um Motorradhelme. Motorradhelme müssen geprüft werden, um eine Zulassung zu kriegen für die Verwendung in der EU. Ungeprüfte Helme darf man kaufen, darf man haben, darf es aber nicht im Straßenverkehr benutzen. Geregelt ist das im Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung. Und weil dieses Ding von der Economic Commission for Europe kontrolliert wird, heißt diese Verordnung auch, und da bin ich sicher, dass du dich auch schon immer gefragt hast, was es bedeuten soll, darum heißt diese Verordnung ECE-Verordnung. Steht auf total vielen Sachen drauf. Mhm. Das mit den Helmen regelt ECE-Verordnung 22. Im Moment gültig ist ECE 22.05. Und ab nächstem Jahr regelt das eine neue Verordnung. Das ist, Achtung, ECE 22.06. Mhm. Und das kann, Achtung, kann, muss aber nicht, aber kann bedeuten, dass alte Helme, also 22.05 Helme, dass alte Helme nächstes Jahr nicht mehr verkauft werden dürfen. Es gibt da noch keine Sicherheit, kann aber bedeuten. So, es gibt eine neue Prüfnorm. Die alten Helme, die liegen jetzt aber bei den Händlern im Lager noch rum zum Teil. Und die alten Helme, die dürfen auch weiter benutzt werden. Das heißt, der Helm, den ich mir vor 3 Jahren gekauft habe, mit dem kann ich auch noch 3 Jahre rumfahren. Sollte ich nicht, man sollte regelmäßig seinen Helm erneuern. Aber ich kann damit noch rumfahren und das ist auch gar kein Problem, weil die Helme, die alten Helme, das sind jetzt nicht irgendwelche Todesfallen, die dringend irgendwie vom Kopf müssen oder sowas, sondern das sind ordentliche Helme und da gibt's halt richtig gutes Zeug. Und darum fängt's jetzt gerade an, dass die Händler die alten Helme sicherheitshalber echt billig aus ihren Lagern rausräumen. Und hier ist der Verbrauchertipp, wer einen neuen Helm haben wollte, hat jetzt wirklich eine gute Gelegenheit, schöne Helme für kleines Geld sich zu shoppen. Weil ganz sicher ist die Fachpresse sich bei einer Sache, die neuen Helme werden garantiert teurer werden, weil das Prüfverfahren nämlich wesentlich aufwendiger wird.
Hm. Das ist doch mal ein Tipp.
Endlich mal was für die Verkehrssicherheit getan. Nee, ja. Die Verkehrsteilnehmer in Sicherheit. So.
Schauen wir mit Shamjaf nach Haiti. Haiti ist ja schon länger ein Hotspot für diverse Probleme. Also da ist der wirtschaftliche Zusammenbruch, da gibt es eine schwache Regierung, die mit gewalttätigen Banden nicht zurechtkommt. Und insgesamt ist das Ganze wirklich ein sehr brodelndes Fass. Jetzt hat am Montag der UN-Sicherheitsrat beschlossen, dass eine internationale Mission nach Haiti entsendet werden soll, und zwar unter kenianischer Führung. Und was das bedeutet und was wir davon erwarten können, das erzählt uns die Scham.
Ja, also ich bin bei solchen Nachrichten immer sehr, sehr vorsichtig. Es wird in einigen Medien als eine sehr positive Nachricht gesehen, in anderen auch sehr, sehr viel kritischer betrachtet. Die Fakten sind näher die. Der UN-Sicherheitsrat hat grünes Licht gegeben offiziell. Das heißt, Einsatzkräfte aus Kenia und anderen Staaten werden Haiti im Kampf gegen bewaffnete Gruppen unterstützen. Diese Gruppen, die haben schon, wenn wir über Haiti lesen hierzulande, dann handelt es sich eigentlich nur um diese Gewalt. Die kontrollieren laut der UN einen Großteil der Hauptstadt von Port-au-Prince und sind für eine Welle der Gewalt verantwortlich. Allein dieses Jahr, von Januar bis Mitte August, wurden über 2400 Menschen getötet, 950 entführt. Also man weiß gar nicht, wo sie sind, sehr, sehr viele Verletzte. Also kurz gesagt, Haitis Polizei ist extrem überfordert, weswegen ja auch Ariel Henry, der Ministerpräsident, schon letztes Jahr eigentlich um internationale Hilfe gebeten hatte. Die USA hat dann eben diese Resolution eingebracht. 13 Sicherheitsratsmitglieder haben die unterstützt. Russland und China haben sich enthalten. Haitis Außenminister Jean-Victor Généus sieht in der Resolution einen Hoffnungsschimmer für sein Volk und betont die Solidarität der internationalen Gemeinschaft, begrüßt sie, die Gewalt habe aber vor allem die Versorgungslage im Land verschärft. Fast die Hälfte der 11 Millionen Menschen, die in Haiti leben, leidet unter akutem Hunger. Und deswegen sei eben Stabilität, Sicherheit ganz hoch auf der Prioritätenliste von Haiti. Der Einsatz beginnt im Januar und dauert circa ein Jahr. Etwa 1000 kenianische PolizistInnen werden teilnehmen, unterstützt von Sicherheitskräften aus Jamaika, den Bahamas, Antigua und Barbuda. Kenia hat selbst viel Erfahrung mit internationalen Militäreinsätzen, hat schon mal welche mitgemacht, wie zum Beispiel in Somalia oder im Südsudan. Also wenn man sich sozusagen die letzten Nachrichten, die Headliner so aus Haiti liest, also wenn man sich die durchliest, dann weiß man eigentlich, dass eine Lösung auf jeden Fall dringend notwendig ist. Aber es gibt halt einfach auch sehr viel Kritik an dieser Lösung. Bevor ich aber zur Kritik komme, der kenianische Präsident William Ruto versichert, dass eben dieser Militäreinsatz mehr als nur eine Art Pflaster sein soll. Er soll anders sein als internationale Militäreinsätze, die es bisher gab in Haiti. Kenias Präsident betont auch immer wieder, dass es hier um nachhaltige Ergebnisse, nachhaltige Veränderungen in Haiti gehen soll. Er sieht vor allem auch Gemeinsamkeiten zwischen den zwei Ländern, wie zum Beispiel ihre koloniale Vergangenheit, und betont, dass es eben Kenias moralische Pflicht sei, Haiti da rauszuhelfen. Der Außenminister betont auch immer wieder, dass das jetzt nicht irgendwie die Lösung aller Lösungen sein wird, dass eben neben militärischer Hilfe auch sozioökonomische Entwicklung nötig ist, um Armut und Gang-Rekrutierung zu bekämpfen, so der Außenminister. Und jetzt zur Kritik. Es gibt sehr viel Kritik. Also wenn man sich so ein bisschen die Argumente ansieht, dann machen sie auch so unglaublich viel Sinn. Also viele zweifeln am Nutzen des Einsatzes. Oppositionspolitiker Odinga zum Beispiel argumentiert, dass Kenia eigene Probleme habe und Haitis Krise nicht militärisch gelöst werden könne. Amnesty International Kenia wirft der kenianischen Polizei, also den PolizistInnen, die sozusagen, also nicht den direkt, aber der Polizei, die da entsendet werden soll, Folter und Misshandlungen vor. Der ehemalige oberste Richter Kenias, Willy Mutunga, aber auch Mutiger von der International Crisis Group sehen den Einsatz als viel zu riskant ein. Genau, trotz dieser ganzen Bedenken, trotz dieser ganzen Kritik betont der Außenminister, dass 80% der Bevölkerung in Haiti anscheinend den Einsatz unterstützen. Das heißt, ehrlich gesagt, es bleibt abzuwarten, ob diese Mission den gewünschten Frieden nach Haiti bringen kann. Bisher weiß man nur, dass es bald losgehen soll.
Das Interessante daran finde ich ja, dass es Polizisten sind, die diese Mission anführen, nicht Soldaten, weil der wesentliche Unterschied, also Polizisten und Soldaten, beide bewaffnet, aber der wesentliche Unterschied ist, dass Soldaten sind dazu da, den Gegner zu vernichten und Polizisten sind nicht dazu da, den Gegner zu vernichten. Und Das finde ich eigentlich ganz spannend daran. Das heißt, sie können Polizeiarbeit machen, was man braucht, um gegen Kriminalität vorzugehen. Und sie sind aber gleichzeitig hoffentlich unbestechlich, weil sie halt von so weit wegkommen, dass sie mutmaßlich keine Bekannten und Verwandten im Inland haben. Das habe ich schon mal erlebt. Ich weiß gar nicht, wo war denn das? War das, ich glaube, Koh Samui war das damals, vor über 20 Jahren, wo, zumindest wurde es mir so kolportiert damals, dass die Polizisten auf der Insel alle aus dem Norden des Landes kommen, weil sobald die von da unten irgendwie rekrutiert werden, haben die irgendwelche Family Ties irgendwo hin und sind zu korrupt, um da vernünftige Polizeiarbeit zu machen. Finde ich einen ganz interessanten Ansatz.
Mhm. Ja, wir werden sehen.
Ich habe noch was gefunden, und zwar eine frische Studie von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, mit der Überschrift auf Englisch, ich übersetze, ein intranasaler trivalenter MMS-Impfstoff der nächsten Generation induziert einen dauerhaften und breiten Schutz vor besorgniserregenden SARS-CoV-2-Varianten. Hm. Und jetzt du so, MMS? Wie MMR? Und dann ich so, ja genau, Masern, Mumps, SARS.
Ah, wirklich?
Ja, und das Ding scheint sehr, sehr gut zu wirken, allerdings in Mais, also im Modell noch, also im Lebendmodell.
Ja.
Außerdem gebe ich zu, dass ich vor allen Dingen in der Mangelung von Zeit nicht weitergelesen oder recherchiert habe. Überfliegen hat nichts geholfen, weil ich diesen ganzen Statistiksachen immer erst im achten Anlauf kapiere. Und darum lade ich die Hörerschaft herzlich ein, sich das Ding mal anzusehen, das Paper, und in den Kommentaren mal aufzuschreiben, falls ihr davon was versteht, falls ihr Lust dazu habt, was davon zu halten ist. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es her habe, aus irgendeinem der sozialen Netzwerke, auf die wir unsere Aufmerksamkeit ja neuerdings verteilen müssen, weil wir nicht mehr ein einziges haben. Irgendein Wissenschaftler hat diese Studie verlinkt und dazu geschrieben, now we're talking. Und das hat mir so ein bisschen
Hoffnung gemacht,
positive Stimmung mitgebracht. Ich habe auch noch was fürs Fernsehen, einen Fernsehtipp sozusagen, also Mediathek. Ne? Auf Arte gibt es eine 5-teilige Doku. Da kann, wer wissen will, also wer wissen will, wie die CDU und die SPD sich den Staat zur Beute machen, kann das da nachvollzogen am Beispiel Berlin sehr, sehr, sehr gut sehen. Die Doku heißt Capital B, wem gehört Berlin? Und wenn man sich das so anguckt, da ist auch drin, ne, Sarrazin, der hier ja auch mal Finanzsenator war, warum er dann mit seinem komischen rechtsextremen Scheiß dann auch in dieser Doku ist, habe ich nicht ganz verstanden, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, das können wir nicht ausklammern, wenn wir über Sarrazin reden. Genau. Hat aber wenig, finde ich, mit dem Zustand der Stadt zu tun. Dass der Witz an der Sache ist, CDU und SPD, also Diebken Wovereit im Wesentlichen, also es ist am Ende, wenn du dir Berlin jetzt so anguckst, diese Doku dir anguckst, die vor 30 Jahren anfängt in Berlin, im Grunde ist genau das eingetreten, was Diebken und Wovereit, also CDU und SPD, sich gewünscht haben dürften damals. Nämlich, dass eine Handvoll reicher Menschen noch dramatisch reicher geworden ist. Und die Politiker, die das alles eingerührt haben, sitzen jetzt in großen Altbauwohnungen und feiern sich selbst und sind sich keiner Schuld bewusst. Und währenddessen kann die Busfahrerin die Miete sich kaum noch leisten. Also tolle Doku, 5x50 Minuten, sehr, sehr angenehm wenig Off-Text, also nicht so, ne, diese Off-Sprecherei immer, das geht mir auch immer so auf den Sack, weil die haben total viele O-Töne, ein paar Protagonisten, unter anderem die Jungs, die damals den Tresor gemacht haben und so, ein paar Protagonisten, die dann immer wieder so da durchführen irgendwie und zu so einzelnen Vorkommnissen immer wieder so Statements auch abgeben. Wer ist noch dabei? Kool Savas ist dabei, Pierre Baigori ist dabei, wer denn noch? Marion Brasch. ja, spricht diese gesamte Doku fast ohne Off-Text für sich selbst. Zu finden in der Arte-Mediathek, keine Ahnung wie lange noch, ehrlich gesagt. Ich klicke mal eben drauf, weil die machen ja immer auch Kulturvernichtung dann irgendwann, ne? Steht nicht dabei. Steht nicht dabei.
Dann hoffen wir, dass sie für immer läuft.
Für immer.
Ich habe noch ein kleines EU-Update, und zwar von unserem neuen EU-Klimakommissar Wupke Hoekstra. Von dem hatte ich ja, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, weil ich dich vorher nicht gefragt habe, ob es richtig
war. Macht ja nichts.
Aber ich hoffe.
Ich finde den Namen so schön.
Der war ja kritisiert worden, weil er vorher für Shell gearbeitet hat. Also nicht direkt davor, sondern vor vielen Jahren. Direkt davor war er Außenminister der Niederlande. Und deswegen waren jetzt einige Leute skeptisch. Ich habe gesagt, na, wer weiß, vielleicht ist es ja ganz gut, jemanden zu haben, der sozusagen den Laden da auch von innen mal gesehen hat bei Shell und weiß, wie die da arbeiten. Jedenfalls hat er versprochen, dass er sich für ein neues Klimaziel stark machen will. Er will jetzt nämlich bis 2040 soll die EU mindestens 90% ihres CO2-Ausstoßes im Vergleich zu 1990 abbauen. Das ist tatsächlich ein neues Ziel. Bisher war immer nur so, ja, bis 2030 wollen wir 55% schaffen. Das war das einzige Ziel. Wie es danach weiterging, war nicht definiert worden. Das heißt, er hat damit jetzt eine neue Messlatte hingelegt, die ich auch relativ ambitioniert finde. Und die jetzt natürlich noch mit Politik gefüllt werden muss. Aber trotzdem fand ich das schon mal, und er ist jetzt halt gerade, wie heißt es, nicht vereidigt worden, doch ich glaube so ähnlich. Also er hat jetzt halt seinen Dienst angetreten, sagen wir es so.
Und, Inauguration.
Genau. Und ein Green Deal 2.0 angekündigt. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten, fand das aber schon mal eine halbwegs optimistische Nachricht.
Hatten wir nicht auch Klimaschutzprogramm diese Woche im Bundestag, oder war das nicht diese Woche, und irgendwer hat auch gesagt, irgendwer hat auch gesagt, ja gut, im Grunde hat die Bundesregierung damit jetzt gesagt, dass sie die 2030-Ziele einfach nicht einhalten wird.
Ja gut, das ist ja auch schon länger klar, dass es nicht klappen wird.
Ja, aber jetzt haben sie es halt offiziell wohl. Ich habe aber nicht genau reingelesen. Soll der Faktencheck, kann das ja faktenchecken.
Ja.
Nandor, check das.
Check naja, Nandor. Die gute Nachricht hatten wir schon.
Dann gehen wir jetzt nach Hause.
Als ein Dritter ist bereit, auf Auto zu verzichten, wenn. Kommen wir zum Limerick der Woche. Diese Woche ging es um das Thema Zahnärzte. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Fluchtursachen nach der Logik von Friedrich Merz. Ein Syrer kam über das Meer, die Reise gefährlich und schwer. Die Heimat verloren, halb tot, fast erfroren. Jetzt muss schnell eine Zahnfüllung her.
Pull-Faktor-Zahnfüllung.
Pull-Faktor-Zahnfüllung. Ich nehme den von Rebeleptik. Warum meine Frau meine Ex ist, denn sie arbeitet bei einem Dentisten. Ich merke gerade, da ist was mit dem Versmaß durcheinander. Dort, wo Sandstrahler sanden, kam Liebe abhanden und jetzt springen wir nicht mehr in Kisten. Obwohl ich muss mal sagen, und da muss ich jetzt auch mal Sören noch mal loben. Sören macht das wirklich vorbildlich, weil Limericks sind doch eigentlich immer... Es war mal ein Holgi aus Berlin.
Ja, genau.
Ja. Also das war immer ein.
Zwei verschiedene Möglichkeiten, genau.
Echt? Also es war mal ein Mann aus Kalkutta.
Ja, so, klar. Also dass es meistens ein Mann, eine Frau aus ist. Ich meine, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, dieses Versmaß richtig zu machen, das wollte ich sagen.
Ach so.
Das kann ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer sein.
Ich finde, wir müssen ja auch mal ein bisschen Ansprüche an die Hörerschaft stellen.
Ja.
Zucht, ja, und Ordnung.
Man kann auf der Seite Limericks von Jens Ohrenblicker kann man sich auch informieren, wie man Limericks richtig schreibt. Mit Versmaß und allem drum und dran. Die verlinke ich auch nochmal
in den Shownotes. Limerick.
Nee, mit X. Siehst du, hast du falsch gesagt. Naja, mein Favorit aus den Kommentaren kommt von Biggie und geht so. Ein Politiker, ihr wisst, wen ich meine, hatte am Gebiss braune Steine. Doch sein Zahnarzt, der Held, hat ihn gleich verprellt. Termine? Für dich leider keine. Ich habe es ein bisschen umgeschrieben, damit das Versmaß funktioniert, Biggie. Nur, dass das mal
ja, klar ist. Biggie.
Was haben wir für ein neues Thema? Helmchen.
Helmchen? Helme? Du meinst Helme? Helme?
Ja.
Helme, aber so im Allgemeinen. Ne?
Ja.
Wir nehmen auch Bauarbeiterhelme, Fahrradpanikhelme.
Ja.
So ist alles Helme halt.
Ja.
Na gut.
Okay, dann schreibt eure Limericks in die Kommentare zur heutigen Sendung auf wochendämmerung.de. Und jetzt kommt der Börsenticker. Montag.
Nüchtern in den Oktober.
Oh Gott. Dienstag.
Da war leider DAX der Deutschen Einheit, keine Meldung.
Also. Mittwoch.
Vage Hoffnungen stützen den Markt. Man weiß es aber nicht so ganz so genau.
Donnerstag.
Börsen auf der Suche nach Stabilität und jetzt wisst ihr auch, warum es bei euch so unordentlich ist.
Freitag.
DAX baut Sicherheitspuffer auf. Und zwar eigenhändig.
Mhm. Und damit sind wir beim Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hulverscheid. Hallo Nandor.
Ja, hallo.
Was hast du denn in den vergangenen 3 Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
Ja, angefangen zu recherchieren habe ich zum Thema ÖPNV, denn ihr hattet ja darüber gesprochen, wie ist das denn, wenn das ÖPNV-Angebot besser wird, verzichten die Leute denn auch auf das Auto oder ist das nur so eine Urban Legend oder was? Und das ist ja ganz interessant tatsächlich für Mobilitätsforscher, dass wir da dieses Experiment mit dem 9-Euro-Ticket gemacht haben, weil das gibt's ja total selten, dass in der Realität auf so einer Fläche tatsächlich mal so eine radikale Änderung passiert und man das dann quasi live mitverfolgen kann. Ich bin gespannt, was zum 49-Euro-Ticket kommt, weil das hat ja einen realistischeren Preis und ist langfristig angelegt. Da müssen wir noch abwarten, aber ich habe nochmal zurückgeguckt, was wissen wir, haben wir denn beim 9-Euro-Ticket gelernt? Und zum Beispiel gibt es da das Institut für angewandte Sozialwissenschaft, kurz Infas, das hat eine interessante Studie gemacht. Und ja, das ist ein privatwirtschaftliches Institut, aber ist an renommierten Projekten wie dem sozioökonomischen Pendel beteiligt. Die wissen also zumindest theoretisch sehr gut, was sie tun. Und hier lese ich jetzt einfach mal ein Zitat vor aus dieser Studie zum 9-Euro-Ticket, weil ich das ganz schön fand. Für den einen oder anderen mag dieses Ergebnis vielleicht verwunderlich klingen, doch in jedem Landkreis hat mindestens etwas mehr als ein Fünftel der regionalen Bevölkerung das 9-Euro-Ticket mindestens einmal gekauft. Auffällig sind dabei die dünn besiedelten Regionen Mecklenburg-Vorpommerns, in denen der Anteil stets bei über 40% liegt. Sie liegen anders als brandenburgische, sächsische oder andere ostdeutsche Regionen weit ab von Ballungsräumen mit gutem ÖPNV-Angebot. Das bedeutet also, es ist zwar natürlich nicht so, dass die Leistung des ÖPNV durch das 9-Euro-Ticket krass verbessert worden wäre, aber das Verhältnis von Preis und Leistung macht offenbar sehr viel aus. Und da habe ich auch in einer anderen, kleineren Erhebung von einem Marktforschungsunternehmen was gefunden. Da wurde nach der Motivation für den Kauf des 9-Euro-Tickets gefragt und man konnte mehrere Gründe angeben. Und dort haben 70% der Befragten den günstigen Preis bzw. Kostensparen als Motivation angegeben. Aber schon an zweiter Stelle folgt mit 37% der Befragten explizit der Verzicht auf Autofahrten. Und das ist ja wiederum das Thema, über das ihr gesprochen hattet.
Hm. Sehr schön, danke. Bestätigt meine positive Grundhaltung.
Dann komme ich zum Thema Ukraine. Da habt ihr auch länger drüber gesprochen in der heutigen Sendung. Zunächst einmal kurz dazu, dass du gesagt hattest, ja, einige Experten sagen, denen bleibt wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit für ihre Offensive, da noch voranzukommen. Der Winter könnte dann eine Pause bringen, dann gräbt sich Russland wieder ein. Da wollte ich mal darauf hinweisen, dass das von dir selbst gern zitierte und auch verlinkte Institute for the Study of War relativ klar da eine andere Position zu hat. Und zwar, dass ein erzwungener Abbruch von offensiven Manövern, insbesondere weil wir schon Beobachtungen aus 2022 dazu haben, genau aus den Regionen, eher nicht zu erwarten ist. Und ukrainische Offizielle bereits die Absicht geäußert haben, fortzufahren. Das müssen die nun wahrscheinlich auch ein Stück weit sagen. Das kann ich auf jeden Fall sehen. Aber man sollte vielleicht auch nicht vergessen, dass die Ukraine im vergangenen Jahr die Winterpause ja auch für einen ganz bestimmten Grund gebraucht hat, nämlich um diese diversen Brigaden mit westlichem Equipment auszubilden und auszurüsten, die dann jetzt in der laufenden Offensive zum Einsatz kamen. Und natürlich fehlen uns Informationen dazu, wie viele Reserven die Ukraine hat, um wirklich mit Menschen und Material quasi, ne, ihren Einsatz fortzuführen. Da über die Engpässe hattet ihr ja auch gesprochen, komme ich auch gleich noch zu. Aber ja, es ist wohl weniger das Wetter, das da den Ausschlag geben wird. Darauf wollte ich nur mal hinweisen.
Okay, ich hatte es immer so verstanden, dass die Bodenbeschaffenheit ein Problem wird. Aber
Gut. Ja, das ist auch nicht ganz falsch. Das kann auf jeden Fall im Herbst in einigen Regionen der Fall sein, dass es wieder feucht wird. Es ist aber wohl weniger schlimm als der Frühjahr, in dem dann insbesondere durch gefrorenen Boden, der dann taut, besonders viel Wasser im Boden ist in der Fläche. Und der Winter wiederum bringt dann durch kalten Boden, der dann gefroren ist, in vielen Gebieten eine gute Grundlage, vor allem in den flachen Gebieten, eine gute Grundlage für halt das Vorankommen von schweren Fahrzeugen. Mhm. Ihr hattet über Ukraine-Hilfe gesprochen, wichtiges Thema. Und zunächst einmal Achtung, Kontext, du hattest gesagt, die EU stellt den Löwenanteil an Ukraine-Hilfe laut IFW Kiel, die ja diesen wunderbaren Monitor dafür machen. Das ist auch nicht falsch, aber Kontext, wir haben ja, ihr habt ganz viel über Waffen und Munition auch geredet und diese Aussage, dass die EU den Löwenanteil stellt, das stimmt in monetären Dimensionen, weil insbesondere die EU wesentlich den ukrainischen Staatshaushalt stützt und dessen Funktion ist natürlich auch ähnlich wichtig wie die der ukrainischen Armee. Ohne Staat, wofür kämpfen die dann da eigentlich? Aber ich würde einmal nochmal herausstellen wollen, dass in Sachen militärische Hilfe die USA mehr zugesagt haben als alle großen EU-Geberländer zusammen, die übrigens von Deutschland angeführt werden. Ich bin ja ganz, natürlich in vielen Punkten bei euch, aber das vergisst man ja auch oft, dass wir tatsächlich zumindest in dem Vergleich in der EU relativ viel zugesagt haben, auch an tatsächlich militärischer Hilfe. Das nochmal zur Einordnung, einfach nur an der Stelle, war nicht falsch, was ihr gesagt habt. Dann bleiben wir nochmal ein bisschen beim Thema Ukraine, zumindest am Rande, denn ihr hattet auch über die politischen Verhältnisse in den USA gesprochen und darauf hingewiesen, dass es eben dort jetzt erstmal keine weiteren Ukraine-Hilfen gibt, weil eben das Repräsentantenhaus, das die mit absegnen muss, gelähmt ist. Mir geht es eigentlich um den Punkt, dass ihr einmal gefragt hattet, wie viele Wahlrunden hatten der McCarthy damals gebraucht, um überhaupt selber Speaker zu werden, weil das war ja schon so ein Abenteuer. 15 Wahlrunden waren das. Also wirklich ein wilder Ritt. Und vor diesem Hintergrund wollte ich auch nochmal auf etwas eingehen, was du gesagt hast, was natürlich tendenziell eher eine Meinungsäußerung ist, und zwar, dass er da jetzt seinen Job gemacht hat und vielleicht in anderen Zeiten dafür gefeiert worden wäre, dass er jetzt den Shutdown verhindert hat. Und das hat er auch selber natürlich jetzt so dargestellt, dass er ja quasi jetzt das Richtige getan hat. Aber muss sagen, das deckt sich halt überhaupt nicht damit, was ich in Berichterstattung von US-Medien oder direkt von Hausabgeordneten, vor allem von den Demokraten natürlich jetzt mitbekommen habe. Also für diesen zum Beispiel jetzt letztendlich verabschiedeten Kompromiss, in dem eben diese Gelder für die Ukraine dann fehlten, da haben die Demokraten von den Republikanern, obwohl sie da hinter verschlossenen Türen nachgefragt haben, überhaupt keine Bedenkzeit zu eingeräumt bekommen. Sie mussten sich das durch einen Filibuster, durch eine Rede von ihrem Minority Leader, wie der so heißt, im Repräsentantenhaus, eine Stunde Zeit erkaufen, um das zu lesen, und haben dann zähneknirschend gesagt, okay, das machen wir jetzt, aber die sind halt alles andere als der Meinung, dass Carthy das Richtige getan hat. Die sagen halt, der hat bis zuletzt nach der Pfeife der Radikalen getanzt und deswegen haben sie ihn dann auch jetzt nicht gerettet, weil das hätte in der Macht der Demokraten gestanden, diese Abwahl tatsächlich zu verhindern. Und das war auch in der Diskussion, aber wir haben dann gesagt, okay, wir machen das nicht. Es hat auch kein Demokrat tatsächlich für ihn gestimmt. Einen Satz habe ich tatsächlich noch zu diesem Thema Speaker of the House. Hoffentlich kommt das da ja nicht jede Woche in die Sendung, weil das ist schon ein bisschen witzig, wie da immer alles funktioniert. Aber ihr hattet ja darüber gesprochen, könnte Trump nicht auch ein Speaker werden? Weil der muss ja kein House-Member sein, laut US-Verfassung. Damit habt ihr recht. Allerdings ist es so, dass die aktuellen Regeln der Republikanischen Partei selbst Trumps Kandidatur verhindern würden, da er in mehreren strafrechtlichen Verfahren angeklagt ist.
Okay.
Ja, also müssten sie selber erstmal ihre eigenen Regeln ändern. Und da weiß ich auch nicht genau, wie das funktioniert, ob sie das ohne Speaker können oder ob das anders funktioniert. Ja, und letztes Thema, da hattet ihr noch explizit nach einem Faktencheck zu gefragt, was denn diese Woche nochmal im Thema im Bundestag war in Sachen Klimaschutz, dass wir irgendwie unsere Klimaziele nicht einhalten können. Also ich gehe davon aus, dass ihr damit meintet, dass unter anderem das ZDF hatte das berichtet, die Ampelkoalition am Mittwoch das Klimaschutzprogramm gebilligt hat. Also quasi das Kabinett hat gesagt, okay, wir haben uns jetzt geeinigt zwischen den Ministerien, was soll jetzt im Klimaschutz passieren, damit wir unsere Ziele bis 2030 noch einhalten. Da gab es ja lange Streit drüber, unter anderem vor allem zwischen Habeck und Wissing. Das berühmte Heizungsgesetz ist mit in diesem Paket enthalten, aber auch zum Beispiel das Deutschland-Ticket und also alles Themen, die in dieser Sendung schon häufig vorgekommen sind. Und dieses Paket soll eben sicherstellen in der Theorie der Bundesregierung, dass wir unsere Ziele noch erreichen können. Sie sind aber natürlich mit dem Beschluss schon hinter dem Zeitplan, denn eigentlich sollte das zeitnah nach der Wahl schon kommen. So stand es im Koalitionsvertrag. Muss man jetzt mal schauen, wie Experten das dann bewerten werden.
Alles klar, vielen Dank für die Ergänzung. Sorry für die ungenaue Aufforderung am Ende.
Nein, ich mag sowas gerne. Dann muss man immer so ein bisschen schauen, was man damit macht. Und ich habe ja, glaube ich, das Richtige gefunden, hoffentlich.
Es klingt so auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Nando, und bis zum nächsten Mal.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Und damit kommen wir ans Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ihr macht Danke. Diese Sendung überhaupt erst möglich. Ohne euch keine Wochendämmerung. Also falls ihr noch nicht dabei seid, dann schaut mal auf wochendämmerung.de. Da bieten wir verschiedene Wege an, wie ihr uns unterstützen könnt. Direkt aufs Konto geht einer und einer läuft über Steady. Der Vorteil bei Steady ist, dass ihr euch von der Werbung freikaufen könnt, die heute mal wieder hier in der Sendung lief. Und wenn ihr da bei den Ultras oder im Fanclub sein solltet, dann lesen wir auch eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Duns 1.
Kabanst, Dubu, Dibi, Bebe, Spracha, Sprabachebe. Wohl nicht.
Wing-Commander Lord Flash hat sein politisches Sommerinterview. Herr Schrupalla, bitte erklären Sie in eigenen Worten das Toleranzparadoxon.
Was, Abi?
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack läuft ein Schleier über den Rücken, weil Holger mit der CDU schneller recht hatte. Als gedacht, schon wieder Thüringen.
Marc Bremer.
Doris Devi Doris Day.
Oliver Delpi.
Für mehr Hundesnacks der Meier Fanclub.
Silke Dietz.
Doppeldecker Fahrrad.
Erik Fröhlich.
Der Dösewicht, der euch einfach mal für die gute Arbeit und unterhaltsamen Sendungen danken möchte. Kleiner 3. Achso, Herzchen.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Matthias Johansen.
Antjot Kästner.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
What do we want climate justice, when do we want it now?
Rufus Platus.
Nusan, Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Christi Tönig zu.
Joachim Urlas.
Olaf und Fiete.
So, dann muss und so weiter.
Hey, meine Jacke heißt Fiete, habe ich gestern festgestellt. Finde ich auch lustig. Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Anja und Janus Bielefeld.
Damit sind wir beim Fanclub. Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter.
Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier sehen wir eine Fichte, die ist gleich Geschichte.
Ich wünsche mir den Song Abschied ist ein schweres Schaf.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Frau Rabe Bachfluencerin.
Martin Balaschk.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
O. Ben.
Sebastian verweist auf Enno von Friedland und fragt sich, besteht die andere Regierung eigentlich nur aus Dilettanten und Onkeln?
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Habe jetzt gelernt, dass die Marx-Engels-Gesamtausgabe auch mega genannt wird. Bringt wir mal eine Marx-Engels-Totalausgabe raus, um Zuckerberg zu trollen?
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Lektion 1. Wir wollen nicht boxen. Wir müssen.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Lektion 2. Mitdenken.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Ja, hallo. Ich wollte mal sagen, also ohne deine Fans wärst du ja gar nichts. Da könntest du mal sehen.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Christiano, der Tauscho.
Felix, der jetzt seiner Stadt auf den Zahn fühlen wird, wie sie sich auf den Klimawandel vorbereitet, die Notwendigkeit hat man bereits bestätigt und so weiter.
Roland Erk.
32 Schimmel auf einem roten Hang, erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Der Gotti.
Jörn-Anne Göttich.
Daniel Griesel.
Bärbel Grothaus.
Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Guatta.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Jennifer Herbert.
Hans Herbst.
Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein, Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Stefan Herzog.
Michael Heine.
Paul Hilbert.
Nies und Hilke.
Benjamin Hub.
Lola, gehst du einkaufen, ich brauch Shampoo.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Tobi ist nicht kreativ genug.
Hat Uroma eine Uroma, ist Uromas Uroma um die Uroma drum.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillion. Jetzt spricht Merzens Zahnarzt. Er bekommt bei mir nur nie Termine, weil mich sein rechtes Stammtischgelaber nervt.
Tobias Johannes. Pass gut zu dem Limerick von Biggie.
Vorlaut, junger Mann.
Philipp Kaden.
Kaltes Glas Wasser.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Anja und Bruno Kirschner.
Jasmin Kiesel-Lirmack,
Tim Klausmeier,
Oliver Kleinert,
Alexander Klink,
Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig,
Oliver Koch,
Jessica Kogoy,
Thomas Kohler,
Roland König von Roland.
Ich finde es super. Ich habe da noch tagelang drüber gelacht, immer mal wieder. Markus Krause,
Magali Kreuzfeld,
Felix Kronlage-Dammers,
Thomas und Corina,
Oliver Krüger,
Evelyn Künstler-Wiesmann,
Oliver Kohlfing,
Fabian Lange,
Pisse Langsocke,
Detmar Liesen,
Nico Linder,
Florian Link,
mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum,
René Ludwig,
Robert Mannig,
Martin Meschke,
Mannig, Entschuldigung, never mind,
Johannes Möller,
Die Mülle,
Celine Neubig,
Frank Nitsche,
Thorsten W. Neu,
Bernd Nossem,
ey du Opferkathole,
Boris Perner,
Nils Planthold,
Josef Porter,
Philipp Puchert,
Sebastian Quapp,
Axel Rasmussen,
ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen,
Florian Rempel,
Sabine Rebschläger,
Miriam Richter wieder Henker,
Marc Riese,
Anna Roth,
Sven Rudloff,
der Schommi sagt Danke,
Jürgen Schäfer,
Christian Schluck,
Christian Schmidt,
Janine Schöne,
danke und schöne Grüße,
Susan Schulze,
Dirk Schumann,
Chip, Chip und Chap und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Christian Steifen.
Blasenstein.
Pfosten, Igel, Stein.
Pommesstein.
Ist aber jedes Mal auch ein anderes Wort, ne? Weil Pfostenigel ist auch schon kein...
Stimmt, das war neulich, war es noch Pfotenziegel.
Genau, genau. Du hast Pommesstein gesagt, ne? Dann kommt jetzt Jogi Löw, verabschiedet Ruth Roth zum Dank für Jahre der alliterativen Freude, Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günter Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Matthias Thome.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben wieder zu Priscilla und Gwyneth Molesworth zurückgefunden.
Sebastian und Henry.
Silke grüßt Andy. Und Lou. Ja, ich weiß.
Lucy, dann Kader und Holgi für die Wochendämmerung eher ein Wochenlichtblick und platziert ihr ganz frech mal Werbung für den Lila Podcast.
Biele und Alice und so weiter.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Henning Feller.
Familie Felten und Knecht.
Andyman erinnert sich nicht mehr an seine letzte Gehaltserhöhung. Vielleicht hätte ich damals doch meinen Chef heiraten sollen, aber in Bayern besser nicht.
Otra Fischer.
Jannik Völker.
Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy.
Man tut, was man kann.
Andreas Waschk.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Boring Wozniak.
Cindy und Timmy Wüst.
Und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich versuche, mein Konto auszugleichen.
Und das war die Wochendämmerung vom 6. Oktober 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.